HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Eileen aus Gottenheim in der Nähe von Freiburg hat das Landgericht Gießen am Donnerstag nun das Urteil gesprochen. Das Gericht hat den 30-jährigen Jan P. aus Waldsolms im Lahn-Dill-Kreis unter anderem wegen Mordes und versuchter Vergewaltigung verurteilt. Er muss lebenslang ins Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung. Außerdem ist eine besondere Schwere der Schuld festgestellt worden. Unser Reporter Marc Klug hat die Einzelheiten dazu.
Jan P. zeigt keine Reue, keine Scham, keine Empathie. Mit diesen Worten begründet die Vorsitzende Richterin ihr Urteil. Der 30-Jährige aus Waldsolms erhält die höchste Strafe, die das deutsche Rechtssystem zu bieten hat. Damit folgt das Landgericht den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger sagt:
Der Angeklagte hat heute auf mich gewirkt, wie er immer gewirkt hat, teilnahmslos. Hängt zum einen mit seiner absoluten Empathielosigkeit zusammen, die extrem und auffällig ist. Und zum anderen ist er ausschließlich bedürfnisorientiert. Er nimmt sich einfach das, was er haben möchte, und dabei kommt es auch zur Tötung, und das macht ihn besonders gefährlich.
Im Prozess wird seine perfide Methode offenbart. Jan P. hat demnach im Internet mehr als 1000 junge Frauen unter Druck gesetzt. In zahlreichen Chatnachrichten hat er von ihnen Nacktfotos und andere sexuelle Inhalte gefordert. Auch bei Eileen fragt er monatelang immer wieder nach Sex. Er droht ihr dabei und will ein Treffen im realen Leben. Eileen will genau das aber nicht. Im Juli vergangenen Jahres fährt der Verurteilte dann nach Gottenheim. Er entführt die 14-Jährige und nach einer stundenlangen Irrfahrt erwürgt er sie schließlich bei einem Waldstück in Mittelhessen. Oberstaatsanwalt Hauburger sagt:
Dass es ganz besonders wichtig war, dass die Kollegen aus Freiburg diesen vermissten Fall sofort ernst genommen haben, dass sie alle nur denkbaren Ermittlungsmöglichkeiten genommen haben, um den Aufenthaltsort von Eileen zu ermitteln. Dieser Fall, der zeigt ganz eindrücklich, wie stark wir Ermittlungsbehörden darauf angewiesen sind, dass wir auf Funkzellendaten, auf Verbindungsdaten, auf IP-Adressen zugreifen können. Und deswegen habe ich auch die Hoffnung, dass die Politik uns weiterhin diese Ermittlungsinstrumente lässt oder die sogar eher noch ausweitet.
Wie wichtig es ist, dass die Ermittler über Handydaten Jan P. auf die Spur gekommen sind, zeigt vor allem sein Verhalten nach dem Tod der 14-jährigen Eileen. Er hat versucht, das Verbrechen zu verdecken. Jan P. hat Eileens Leiche in den Teufelsee in der Wetterau geworfen, ihre Kleidung versteckt und, besonders krass, nur wenige Stunden danach hat er den Ermittlern zufolge das nächste Mädchen angeschrieben und dieses sexuell unter Druck gesetzt. Das erklärt auch das ungewöhnliche Plädoyer seines Verteidigers am Montag. Henna Maas hatte sich da ebenfalls für eine Sicherungsverwahrung ausgesprochen.
Wir sind keine Alchemisten. Wir machen aus Schwarz nicht Weiß und aus Mist nicht Gold. Wenn die Situation schwierig ist, muss man sich innerhalb der Regeln trotzdem verhalten. Und schon bei Mandatsübernahme war klar, dass die Freispruchschancen gering sind.
Vor Gericht hat ein Gutachter festgestellt, Jan P. hat eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, ist aber schuldfähig. Am Montag, den letzten Verhandlungstag, hat der 30-Jährige seinen ersten und einzigen Satz im gesamten Prozess gesagt. Er schließe sich seinen Verteidigern an und es tue ihm leid. Deutlich mehr über Eileen hat ihre Mutter bei ihrer Zeugenaussage vor einigen Wochen erzählt. Sie ist auch heute extra aus Gottenheim zur Urteilsverkündung angereist und wirkt auf der Bank der Nebenklage genauso tapfer wie bei ihrer Aussage. Das hat auch Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger imponiert.
Ich habe die Mutter von Eileen als eine außergewöhnlich starke Frau empfunden. Und ich gehe davon aus, so ist es auch bei den anderen Angehörigen, mit denen ich schon gesprochen habe, deren Kinder Opfer von Tötungsdelikten geworden sind, dass dieser Tag heute, dieses Urteil, einen Abschluss für diese Menschen bedeuten kann und auch den Weg ebnen kann, Trauer zu verarbeiten.
Am Ende hat sich auch die Vorsitzende Richterin direkt an Eileens Mutter gewandt und zu ihr gesagt, es würden Fragen offen bleiben, es sei bedauerlich, dass nicht alles geklärt werden konnte. Eileens Eltern wollen jetzt anderen Eltern helfen, hinzuschauen, zu erkennen, was los ist. Das klingt bedrückend, denn auch die Vorsitzende Richterin betont, weder Eileen noch ihre Eltern haben in diesem Fall etwas gemacht, was sie sich vorwerfen müssten.
Über das Urteil im Mordprozess um die getötete 14-jährige Eileen hat unser hr-Inforeporter Marc Klug berichtet. Jetzt geht's um die Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Wiesbaden. Die ist am Donnerstag zu Ende gegangen. 4 Tage lang haben die 65 deutschen Bischöfe und Weihbischöfe in einem Tagungshaus am Stadtrand aktuelle kirchenpolitische und gesellschaftliche Fragen diskutiert. Zum Abschluss hat der Limburger Bischof Betzing als Vorsitzender über die Ergebnisse informiert. Birgitta Söhling.
Baustellen, wohin man blickt. Im Priesterseminar in Fulda, weshalb die Bischöfe ihre Herbstvollversammlung ausnahmsweise in Wiesbaden abhalten. Aber auch der Zustand der katholischen Kirche selbst ist eine Großbaustelle, wie der Limburger Bischof Georg Betzing als Vorsitzender der Bischofskonferenz so selbstkritisch wie treffend anmerkt. Nach dem Missbrauchsskandal geht es nicht nur darum, die Opfer zu hören und angemessen zu entschädigen, sondern auch darum, die Strukturen einer hierarchisch-klerikalistischen Kirche umzubauen, die den sexuellen Missbrauch ermöglicht haben.
Die katholische Kirche ist zumindest in unserem gesellschaftlichen Kontext die erste Institution, die diese institutionelle Verantwortung übernimmt. Nicht freiwillig, sondern weil die Betroffenen den Mut gefunden haben, sich und ihre Geschichten und ihre Forderungen zu äußern.
Eine Forderung des betroffenen Beirats, Missbrauchsopfer mit einer Pauschale je nach Schwere des erlittenen Leids zu entschädigen, um ihnen den Weg der Zivilklage zu ersparen. Doch die Bischofskonferenz hält am bisherigen System der Einzelfallprüfung durch eine unabhängige Kommission fest.
Denn wir glauben, eine solche Einzelfallbearbeitung wird gerechter sein als eine einfache Pauschalierung.
Anderes Thema, Sterbehilfe. Der Gesetzgeber muss sie neu regeln, weil das Bundesverfassungsgericht 2020 das Verbot des organisierten Suizids gekippt hat und das damit begründet hat, das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben sei Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Für die Bischofskonferenz jedoch ist klar, aus christlicher Sicht ist der assistierte Suizid nicht der richtige Weg, mit belastenden Situationen im Sterben umzugehen. Einen ganzen Studientag haben die Bischöfe darauf verwendet, das Reformprojekt des sogenannten synodalen Wegs zu reflektieren, bei dem es um mehr Kontrolle der bischöflichen Macht, mehr Frauenrechte und einen anderen Umgang mit homosexuellen Paaren und dem Zölibat geht. Verbände wie die Katholische Frauengemeinschaft appellieren an die Bischöfe, sich bei der Weltsynode in Rom dafür einzusetzen, dass Frauen Zugang zu allen Diensten und Ämtern bekommen. Leiterin Ulrike Göken-Hüßmann.
Es geht um Menschenrechte, es geht um Gleichberechtigung. Wir leben in einem Staat, der das im Grundgesetz stehen hat. Und wir finden es mittlerweile fast nicht mehr nachzuvollziehen, wie die katholische Kirche sich über Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern aufregt, aber in ihren eigenen Reihen die Menschenrechte nicht wirklich umsetzt.
Abschluss der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe. Darüber berichtet hat unsere hr-Info-Reporterin Birgitta Söhling. Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Hessen, ist also gar nicht mehr so lange hin, rückt immer näher und wir fragen uns, wie ist denn eigentlich die politische Stimmungslage in unserem Bundesland? Dazu gibt es nun frische Zahlen vom Hessentrend, einer repräsentativen Befragung von Infratest DIMAP im Auftrag der ARD. Mein Kollege Roman Jannik hat mit unserem landespolitischen Korrespondenten in Wiesbaden, Christoph Schelt, darüber gesprochen und ihn zuerst gefragt, welche Überschrift er über die Zahlen setzen würde.
Der Trend verfestigt sich, so würde ich das mal überschreiben. Von Wechselstimmung ist da nach wie vor wenig zu spüren und davon profitiert die CDU. Sie bleibt klar die stärkste Kraft. Gehen wir es mal im Einzelnen durch. CDU 31%, wie vor zwei Wochen. Dahinter Grüne unverändert bei 17, SPD 16, minus 2, AfD 15, minus 2. Also wir sehen, spannend ist es ganz vorne nicht, aber dahinter an gleich zwei Stellen. Einmal der Kampf um Platz 2, der ist ganz eng. Grüne, SPD und AfD so nah beieinander, dass da bei einer Schwankungsbreite von 2-3% noch alles möglich ist. Too close to call, würde man im amerikanischen Wahlkampf sagen. Und dann müssen wir noch auf die Wackelkandidaten schauen, die um die 5%-Hürde liegen. Die FDP, die kann ein klein wenig zulegen auf 6, da sieht es jetzt wieder ganz gut aus, dass sie drin bleiben könnte. Die Linke einen Punkt hoch auf 4, da kommt also zum ersten Mal seit Monaten die 5% wieder in Reichweite. Und bei den Freien Wählern, da wird es auch nochmal spannend. Jetzt erstmals bei 4%, so hoch waren die bislang nie, also da ist schon noch Musik drin.
Soweit also die Lage der Parteien. Münzen wir das Ganze mal auf die Personen, die Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident werden wollen. Wie stehen Boris Rhein, Nancy Faeser und Tarek Al-Wazir da?
Ganz ähnliches Bild. Boris Rhein kann seinen Vorsprung ausbauen. Er ist zwar nicht der bekannteste der drei, aber der beliebteste. 35% würden ihn wählen, wenn man das könnte, direkt. 2 Prozentpunkte mehr als Mitte Dezember. Tarek Al-Wazir, der liegt bei der Direktwahlfrage auf dem zweiten Platz mit 19%, minus 2. Und Nancy Faeser, die fällt noch weiter zurück auf 14%, minus 3 Punkte.
Also auch da scheint sich der Trend eher zu verfestigen als umzukehren. Bleibt noch die Frage nach möglichen Koalitionen. Gibt es da Bewegung?
Naja, Bewegung schon, aber in dieselbe Richtung wie seit Wochen und in dieselbe wie bei der Sonntagsfrage und der Personenfrage. Eine relative Mehrheit von 42% der Befragten sagt, die CDU soll eine neue Landesregierung führen, plus 4 Punkte. SPD sagen -6 und die liegt jetzt damit bei 19%. Und dann wurde noch gefragt, welche Koalition soll denn die CDU dann anführen? Da sagen 31% eine mit den Grünen, 25% wollen eine mit der SPD. In dem Fall sind das 5 Punkte weniger. Und gefragt nach einer Ampel, dieser Wert ist zwar nicht niedriger geworden, aber er war ohnehin nie besonders hoch, nämlich aktuell bei 17% liegt er. Bemerkenswert finde ich dabei übrigens selbst das favorisierte Bündnis Schwarz-Grün. Das findet nicht mal jeder Dritte wirklich gut.
Sagt unser Reporter Christoph Scheldt im Gespräch mit Roman Jannik zu den neuesten Trendzahlen für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober. Nur noch knapp 3 Wochen, dann ist es wieder soweit. In Frankfurt ist Buchmesse und die ganze Stadt steht im Zeichen von Literatur, Lesen und Büchern. Und parallel zur Buchmesse findet dann wieder das beliebte städtische Lesefest Open Books statt. Jetzt wurde das Programm vorgestellt und unsere Reporterin Hanna Immich war dabei.
Vom 17. bis 21. Oktober geht es wieder an vielen zentralen Orten in Frankfurt rund um den Römerberg nur um eins: Literatur. Vorlesen, zuhören, über Bücher sprechen, den Abend genießen. Open Books Leiterin Sonja Fandenrath.
Wir verlängern sozusagen die Buchmesse in die Stadt und wir machen aus der Innenstadt, also alle Veranstaltungen sind rund um den Römer, eine einzig große Lesebühne.
Mit dabei viele bekannte Autorinnen und Autoren wie Marion Poschmann, Elke Heidenreich, Christopher Clark oder Andrei Kurkow.
Wir haben im Grunde alle großen Bücher, die auf der Buchmesse vorgestellt werden, die haben wir nochmal in der Stadt bei Lesungen. Das ist schon was Besonderes.
Dabei ist Open Books niedrigschwellig und offen für jeden. Der Eintritt zu allen Lesungen ist frei. Man kann einfach durch den Abend schlendern, von Ort zu Ort und hier und da mal hineinschauen und zuhören. Die Sparte Sachbuch nimmt inzwischen auch einen großen Raum ein.
Die ist auch ein unglaublicher Publikumsmagnet. Und außerdem ist es natürlich das Sachbuch auch ein Buch der Auseinandersetzung, der Diskussion, der Debatte. Und diese Bücher stellen wir vor. Und damit ist es sozusagen auch ein Spiegel unserer Zeit, weil die wichtigen Themen unserer Zeit in den Büchern verhandelt werden und dann auch bei uns vorgestellt werden.
Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig, SPD, ist jedes Mal begeistert, wie viele Menschen zu Open Books kommen, bei dem das klassische Buch gefeiert wird.
Man sieht an dem Erfolg dieses Programms natürlich auch, dass die Digitalisierung das Lesen nicht ersetzen kann. Also die Menschen möchten einfach die Autoren und Autorinnen sehen, sie möchten sie lesen hören. Und diese Begegnung zwischen Menschen ist ja auch das, was die Frankfurter Buchmesse so auszeichnet.
Auch in diesem Jahr öffnen wieder die Römerhallen am Mittwoch und Donnerstagabend ihre Türen für den Lesemarathon Literatur im Römer, verspricht Sonja Fandenrath.
Das fängt um 20 Uhr an und ab 18 Uhr gibt es eine Schlange vor dem Römer, weil die Leute warten, um eingelassen zu werden.
Neu in diesem Jahr ist Debüts im Römer am Freitag. Neue Autorinnen und Autoren lesen dabei vor großem Publikum aus ihrem ersten Buch. Und nicht zu vergessen, das beliebte Familienprogramm Open Books Kids. Am Wochenende 21. 22. Oktober kommen Kinderbuchautorinnen und Autoren in die Deutsche Nationalbibliothek, sagt Organisatorin Aino Kelle.
Besondere Highlights sind in diesem Jahr die Buchpremiere des 6. Bandes von Silke Schellhammer, die beliebte Reihe School of Talents herausbringt im Carlsen Verlag. Wir haben den 3. Band der Zippel-Reihe, das beliebte Schlossgespenst, das sich unheimlicher Beliebtheit erfreut, dabei.
Open Books Kids ist ebenfalls kostenlos. Allerdings kann man hier im Vorfeld Tickets buchen, damit Familien sicher gehen, dass sie auch einen Platz bekommen.
Das städtische Lesefest in Frankfurt Open Books hat also ein reichhaltiges Programm zu bieten. Hanna Immich hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's wie immer auch auf hrinforadio.de zu hören.